Ja, ich werde ein Unterkapitel aus dem NATO-Strategiepapier Towards a Grand Strategy for an Uncertain World hin zu einer Gesamt- und Leitstrategie für eine Welt der Ungewissheit vorlesen. Der Untertitel lautet Die Erneuerung der transatlantischen Partnerschaft. Besondere Beachtung verdient der Umstand, dass dieses Papier bereits 2007 veröffentlicht wurde. Ich erwähne das deshalb, weil ja nicht selten behauptet wird, das Thema der strategischen Kommunikation sei erst im Zuge der Eskalation mit Russland relevant geworden in den Überlegungen westlicher Sicherheitspolitiker. Dass also quasi erst die Entwicklungen der letzten Jahre, die darauf ach so unvorbereiteten, unbedarften westlichen Staaten quasi genötigt hätten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und natürlich Gegenstrategien zu entwickeln. Dass dem nicht so ist, zeigt der folgende Abschnitt mit dem Titel Loss of the Rational, Verlust des Rationalen. Zuvor aber möchte ich ganz kurz auf die fünf Urheber dieser Gesamt- und Leitstrategie eingehen. An erster Stelle genannt ist Klaus Naumann. Der Name ist wahrscheinlich vielen hier bekannt. Das ist der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, der in der ersten Hälfte der 90er Jahre unter Verteidigungsminister Volker Rühe die Bundeswehr zur Interventionsarmee umgebaut hat und dann bis zu seiner Pensionierung 1999 als NATO-Oberbefehlshaber diente. Zu nennen wäre auch noch John Shalakashvili. Das ist der ehemalige Generalstabschef der US-Streitkräfte und der ist vor allem in Erinnerung geblieben durch sein Strategiepapier Joint Vision 2010, das also die Hinwendung der US-Streitkräfte zur vernetzten Operationsführung markiert, sprich die Optimierung der Informations- und Kommunikationstechnik. Ferner zeichnen verantwortlich Peter Ng, das ist der ehemalige Stabschef der britischen Streitkräfte und sein französisches Pendant Jacques Langsade sowie sein niederländisches Pendant Henk van Bremen. Und jetzt werde ich das Kapitel Verlust des Rationalen aus dem ersten Kapitel vorlesen. Verlust des Rationalen. Der Trend zur Regionalisierung, teils aktiv vorangetrieben, besonders im Fall der Europäischen Union, hat nicht bloß zu einem Niedergang des Nationalstaats geführt. Er hat mitunter auch dazu geführt, dass sowohl nationale Identität wie auch die Achtung vor Rechtsstaatlichkeit, Sprache und dem Wert des Staatsbürgertums geschwächt wurden. Mit der Schwächung nationaler Identitäten und dem Bedeutungsverlust des Staatsbürgertums rücken andere Quellen kollektiver Identität, wie die religiöse, in den Vordergrund. Religiosität oder religiöse Orthodoxie sind als solche unproblematisch und bilden oftmals einen wichtigen Bestandteil gesunden Staatsbürgertums. Problematisch hingegen ist jener Verlust des Rationalen, der wachsende Verunsicherung nach sich zieht und es politischem Fanatismus, gegenwärtig radikalem Islamismus, ermöglicht, sich ungehindert auszubreiten. Daraus erwachsen zweierlei Konsequenzen. Es handelt sich in erster Linie um ein kulturelles und soziales Problem, das sich auf Bewusstsein, Staatsbürgertum und Sicherheit auswirkt. Wenn aber gesellschaftliche Irrationalität in politischer Irrationalität mündet, dann wird politisches Handeln durch Kurzsichtigkeit und Strategielosigkeit bestimmt und kann von feindlich gesinnten Akteuren manipuliert werden. Der Verlust des Rationalen in den westlichen Gesellschaften kann als Teil eines umfassenderen kulturellen Trends gesehen werden, der solche Gesellschaften verwundbarer macht. Er äußert sich in einer Vielzahl von Symptomen, welche vom Harmlosen bis zum Fanatischen reichen. Der auf Popkünstler und Athleten gerichtete Persönlichkeitskult ist ein vergleichsweise unschuldiges Symptom dieses weiter ausgreifenden kulturellen Phänomens. In einigen westlichen Gesellschaften hat das Vertrauen in gänzlich irrationale Glaubenssysteme mittlerweile den Glauben an Religionen mit moralischer und rationaler Substanz und kulturellen Wurzeln überflügelt. Symptome wie das rückläufige Interesse an Wissenschaft, sind Ausdruck eines intellektuellen Niedergangs, dessen gesellschaftliche Folgen etwa im Journalismus, im Rechtswesen, selbst im Gesundheitswesen noch unmittelbarer zu spüren sind. Dies steht im Zusammenhang mit einem umfassenderen Verlust des Respekts vor dem Wert von Beweisen und Argumenten. Die Globalisierung der Informationsströme hat zur direkten Auswirkung, dass alle möglichen Formen von irrationalen Vorstellungen oder politischem Fanatismus frei zugänglich im Umlauf sind. Grundzüge der offenen Gesellschaft, wie die Redefreiheit, können infolgedessen gegen sich selbst und andere Freiheiten verwendet werden. Im Zusammenwirken tragen diese Symptome zur politischen Leichtfertigkeit großer Teile der Bevölkerung in der entwickelten Welt bei und machen die Menschen intellektuell, kulturell und politisch verwundbar. Verlorener Wert des Staatsbürgertums und zunehmende Irrationalität bilden den Raum, wo öffentliche Meinung emotional geformt wird, wodurch solide Strategie und Politik schwerer durchführbar sind. Hier entsteht zudem ein fruchtbarer Nährboden für Demagogie. Der Verlust des Rationalen, anders ausgedrückt, ist der Verlust eines besonders wertvollen Teils intellektueller und moralischer Gewissheit und kann Menschen dazu veranlassen, sich anderswo Gewissheit zu suchen, sei es in den herkömmlichen Kults, sei es in extremen Formen von Fanatismus. Vertrauen in das eigene rationale Vermögen beinhaltet das Hinterfragen und das Aushalten von Zweifeln. Die Angst vor dem Zweifel ist bisweilen stärker als die Angst vor dem Tod. Wenn extremer Zweifel empfänglich macht für die extreme Gewissheit gewaltbereiter Ideologien, von denen die attraktivste, jedoch keineswegs einzige, gegenwärtig der radikale Islamismus ist. Die Anziehungskraft des radikalen Islamismus lässt sich mit dem psychologischen Appeal anderer säkularer, totalitärer Ideologien des 20. Jahrhunderts insofern vergleichen, als dass jedweder Zweifel beiseite geräumt wird. In den totalitären Regimes des 20. Jahrhunderts nahm Ideologie oftmals den Platz von Religion ein und ersetzte mitunter das Göttliche durch den Tyrannen selbst. Eine bizarre Idolatrie, die sich heute noch im Persönlichkeitskult Nordkoreas beobachten lässt. Die Unterschiede in der Ausprägung des radikalen Islamismus sind in erster Linie politisch. Da sie jedoch die religiöse Identität ansprechen, kann es geschehen, dass sich Mitglieder muslimischer Gemeinschaften im Westen, denen eine schwer definierbare Mischung nationaler Identitäten und ein schwacher Sinn für das Staatsbürgertum eigen ist, über die Maßen von der Gewissheit angezogen fühlen, die der Fanatismus bieten kann. Es ist wichtig zu betonen, dass die Ursache des islamistischen Terrors nicht in diesen kulturellen Schwächen des Westens liegt. Sie stellen lediglich die Verwundbarkeit dar, die Gesellschaften, für dessen ideologische und gewalttätige Angriffe empfänglich macht und zu dem Glauben verleitet, die Schuld liege bei ihnen selbst. Das kulturelle Problem des Verlusts des Rationalen ist breiter, als wir es hier beschreiben können, aber es schafft Raum für die Verbreitung fanatischer politischer Bewegungen, die sich gegen rationale Werte richten und schwächt das für politische und strategische Entschlossenheit unabdingbare Bewusstsein. Wenn das Irrationale und Fanatische überhand nehmen, besteht langfristig gesehen ein Risiko, dass die Instabilität der Ungewissheiten, der Anstieg der Fundamentalismen und Despotien zum Türöffner eines neuen illiberalen Zeitalters werden, in dem die Freiheiten, welche die westlichen Gesellschaften genießen, aber nicht verteidigen werden, in ernster Gefahr schweben. Und jetzt noch ein kurzer Ausschnitt aus Kapitel 2, Information Operations. Das ist der Abschnitt zur NATO, zur Rolle, die die NATO in all dem zu spielen hat. Da aber die Welt durch nahezu unmittelbare Kommunikation miteinander verbunden ist, erscheint jedes Ereignis unverzüglich zu Hause auf den Fernsehbildschirmen, manches Mal schneller als Befehlswege zu reagieren imstande sind. Darüber hinaus ist es recht häufig der Feind, der die Information mit der Absicht einsteuert, den Zusammenhalt der Allianz sowie die Unterstützung für laufende Operationen zu schwächen. Um diese beunruhigende Gemengelage in der Beziehung zur Öffentlichkeit zu bewältigen, gilt es für die NATO, dringend eine Informationsstrategie zu entwickeln, die es ihr selbst und ihren Mitgliedstaaten ermöglicht, das Steuer wieder in die Hand zu nehmen. Andernfalls riskiert sie die Niederlage an der Heimatfront. Selbst wenn ihre Streitkräfte auf taktischer oder operativer Ebene siegen. Daher muss die NATO eine Informationsstrategie entwickeln, die es vermag, drei Zielen gleichzeitig zu dienen. Sie muss die Wahrnehmung der Weltöffentlichkeit dahingehend beeinflussen, dass es sich bei der NATO um eine Macht des Guten handelt. Zweitens, sie muss auf den Bildschirmen präsent sein, noch bevor es dem Gegner gelingt, die Nachrichten zu verbreiten. Das heißt, die NATO muss die Informationshoheit im Öffentlichkeitsbereich gewinnen und behalten. Drittens, sie muss helfen, die Herzen und Köpfe sowohl ihrer eigenen Nationen für das gerechte Vorgehen der NATO als auch der Menschen in den Einsatzgebieten zu gewinnen. Danke.